In nomine Sancti et Individui Trinitatis. Amen.
Friedericus.
Wir, Friedrich von Gottes Gnaden etc. mit dem Titel eines Reichsvikars.
Es ist das Jahr 1373, also vor 650 Jahren, als Friedrich von Saalwerden, ein junger Mann Mitte 20, aber schon Kurfürst und Erzbischof von Köln, eine Art Verwandlungszauber spricht.
Villam nostram in Zonze, de fidelium.
Und aus einem einfachen Dorf am Rhein
nach reiflicher Beratung beschlossen haben,
die Stadt und Zollfeste Zons macht.
Unser Dorf in Zons zur Stadt zu erheben.
Ganz schön clever.
In quorum omnium testimonium.
Zur Beglaubigung all dieser Dinge ist unser Siegel an die Urkunde angehängt.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Und damit herzlich willkommen zur Förderbande Folge 9. Ich bin Maria Backer und darf Sie heute hinter die Stadtmauern von Zons mitnehmen. Ziemlich alte Mauern, wie wir ja schon wissen, 650 Jahre alt und darum teilweise auch ganz schön renovierungsbedürftig. Ein klarer Fall für den Denkmalschutz, aber nicht nur.
Hier auf diesen 50 Metern hatten wir alleine 11 Arten, aber über die Zeit wurden in Zons bisher 27 Arten nachgewiesen, von denen 26 mit aktuellen Nachweisen auch belegt sind. Also das heißt in den letzten 10 Jahren gefunden. Ja. Und die Schwierigkeit ist halt, dass halt manche Arten schwer zu finden sind. Die sind halt sehr klein, verkriechen sich in Ritzen und kommen irgendwann bei günstigen Witterungsbedingungen raus, wenn es feucht ist.
Das ist Thomas Braun, Landschaftsökologe bei der Biostation Rhein-Kreis Neuss. Wir lernen ihn im Lauf dieser Folge noch besser kennen. Und er spricht hier gerade über Schnecken.
Die haben so tolle Namen. Zahnlose Mundschließ... Wie hieß sie?
Die zahnlose Schließmundschnecke.
Sagen Sie es mal 10-mal nacheinander.
Ja, danke. Also die zahnlose Schließmundschnecke und die gewöhnliche Schließmundschnecke kommen hier vor. Ja. Und diese zahnlose Schließmundschnecke wurde hier für Zons um 1960 das letzte Mal nachgewiesen. Und jetzt im Jahr 2021 haben wir halt einen Wiederfund von der Art hier an dieser sanierten Westmauer gemacht.
Heute geht es um die Sanierung der Zonser Stadtmauer. Und zwar um den Teil, bei dem auch der Arten- und Naturschutz eine große Rolle gespielt hat.
Die Mauer mit den Mauerfugen und dem Pflanzenbewuchs, der auch als Nahrung dient. Und für die gehäusetragenden Schnecken ist halt so eine Mauer aufgrund des Kalkgehalts besonders wichtig oder ja, lebensnotwendig, um halt das Gehäuse aufzubauen. Ja, bei den Schnecken hatten wir zum Beispiel auch Erstfunde für Zons und darunter auch rote Listearten, die halt hier vorkommen. Die eine heißt Puppenmoosschnecke.
Auch so schön.
Ja, auch ein ganz
toller Name. Die haben alle so schöne Namen.
Man könnte eigentlich ja darauf kommen, dass bei so alten Gemäuern, die ja oft ein eigenes Biotop entwickelt haben, Denkmalpflege nur mit dem Blick auf die dort lebenden Arten Sinn ergibt. Aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Dass es in Zons jetzt eine ökologisch sanierte Mauerstrecke gibt, das war vor allem Teamarbeit. Und einer, der seinen Teil dazu beigetragen hat, ist heute bei mir im Förderbandestudio Jürgen Waldeck, Geschäftsführer des Fördervereins Denkmalschutz Zons. Ganz herzlich willkommen, Herr Waldeck.
Hallo.
Herr Waldeck, um mal eine Vorstellung zu bekommen, die Zollfeste Zons, zumindest der alte Kern, das ist doch im Grunde ein einziges großes Denkmal, kann man so sagen?
Ja, eigentlich ja. Es sind offiziell auch eingetragene Baudenkmäler, aber wir haben ja vor einigen Jahren den gesamten Altstadtkern unter Denkmalschutz gesetzt, in der sogenannten Denkmalbereichssatzung. Also heute ist die ganze Altstadt denkmalgeschützt als Denkmalbereich.
Wie groß ist das? Wie viele Quadratmeter? Wie viele Menschen leben da?
Es sind immer noch ungefähr 800 Einwohner in der Altstadt. Das ist auch eigentlich, teilweise wundern die Leute sich, dass es nicht wie so ein Museumsdorf ist, wenn man da so durchläuft. Aber tatsächlich ist es eine echte und lebendige Altstadt. Es ist nicht allzu groß von der Fläche her. Ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, aber es ist ein relativ kleiner Ortskern, aber eben mit der Besonderheit dieser komplett erhaltenen Stadtbefestigung und das findet man halt nicht so häufig in unserer Gegend.
Ja, genau. Sie sagen, es ist komplett erhalten und ja auch in den Häusern ist eine Menge alter Bausubstanz. Ich habe mir so vorgestellt, das ist so ein bisschen wie beim Kölner Dom. Das ist auch nie so richtig fertig mit der Instandhaltung, oder?
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, es sind nicht so viele klassische Baudenkmäler, aber das sind vor allen Dingen einige Häuser im Bereich am Rheintor. 5, 6 alte Häuser, die um 1600 entstanden sind, die natürlich immer wieder verändert wurden. Zons hatte ja viele Katastrophen vom Hochwasser über Feuer. Feuer, Pest und so weiter. Also wir haben jetzt nicht die klassischen uralten Häuser, aber es sind halt viele Häuser, insbesondere auch viele Keller, Gewölbekeller und so weiter, die eben noch aus den früheren Zeiten sind.
Und es ist im Grunde dann die Fläche zu einer Art Denkmalschutzfläche erklärt worden?
Genau, ja, der Altstadtkern, wie gesagt, hauptsächlich eigentlich, weil es eben diese komplett erhaltene Stadtbefestigung ist. Da gibt es ja einmal eine Mauer praktisch um das alte frühere Schloss oder die Burg, da streiten sich die Gelehrten. Und dann eben die eigentliche Stadtbefestigung nochmal um die gesamte Altstadt. Und das ist halt so das Besondere, dass das eben noch komplett mit allen Wehren und Wachtürmen erhalten ist.
Ja, das heißt, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, Sie haben eine Menge Erfahrung mit der Denkmalpflege. Und seit 2007 aber gibt es diesen Förderverein Denkmalschutz. Was ist dessen erklärtes Ziel?
Ja, das erklärte Ziel des Fördervereins ist, die Denkmäler zu erhalten. Und vor allen Dingen natürlich, ohne Geld geht's nicht, Fördergelder für die Erhaltung und die Sanierung dieser Denkmäler zu akquirieren. Auf allen möglichen Ebenen.
Und sind alle Zonsa da automatisch mit drin?
Das ist nicht immer ganz so einfach. Es sind einige, sagen wir mal, Uraltstädter, die sich dann auch im Verein engagieren. Es sind aber auch viele, sagen wir mal, neuere Bewohner, die sich zwar bewusst mit dem alten Städtchen identifizieren, aber nicht so unbedingt sich dann noch engagieren wollen für die Ziele des Denkmalschutzes.
Wie viele sind denn im Verein?
Wir haben rund 70 Mitglieder.
Oh ja. Und wie kam es jetzt dazu, dass die Westmauer, also zumindest ein Teil davon, ökologisch saniert werden sollte?
Ja, die Diskussionen haben im Grunde genommen schon mit der Sanierung des ersten Teils begonnen. Das ist nicht alles so ganz glatt gelaufen und es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis zum Beispiel eine Verkleidung der Stromkabel, die vorher in diesem Grau war, der Mauer angepasst wurde, also dunkel gestrichen wurde. Man musste da immer ein bisschen nachhaken. Und während dieser Zeit ist eigentlich die Diskussion entstanden, dass wir damit ja auch wertvolle Pflanzen teilweise zerstören. Es ist eben nicht nur Efeu, was da gewachsen ist, aber die konkrete Erkenntnis hat sich eigentlich dann auch im Laufe der letzten Jahre erst entwickelt, insbesondere durch ein Gutachten der biologischen Station, was dann nachher auch Grundlage der zweiten Sanierung, dieser ökologischen Sanierung geworden ist.
Und mussten Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten? Also gab es da Stimmen, die gesagt haben, ist uns jetzt eigentlich wurscht?
Eigentlich dann nicht mehr, weil es tatsächlich sich nach der ersten Sanierung herausstellte, dass doch viele das einfach zu glatt war. Aber im Grunde kam das dann parallel. Zum einen stand man vor diesem sanierten Mauerteil, sah zwar toll aus, und dann daneben der ältere Teil mit der Erkenntnis, dass da eben dann doch viele Pflanzen und Tiere noch gewachsen und entstanden sind. Und so hat sich das eigentlich dann ergeben. Und dann war es eigentlich keine große Überzeugungsarbeit mehr, gerade weil dann die Erkenntnis, wir können ja ökologisch und denkmalgerecht sanieren, also beides in einem Topf, wenn es auch sehr aufwendig ist, die hat sich dann eigentlich durchgesetzt.
Es ist spannend, dass Sie das jetzt schon sagen. So ein bisschen habe ich das auch gehört, denn ein paar Tage vor unserem Gespräch hatte ich mich an der Zonsa Westmauer verabredet.
Förderbande unterwegs.
Einmal mit Thomas Braun von der Biostation Rhein-Kreis Neuss, den wir vorhin schon gehört haben.
Hallo!
Und mit dabei war auch Norbert Grimbach, der schon seit den 1980er Jahren ehrenamtlich für Denkmalpflege und Naturschutz aktiv ist. Aktuell unter anderem als Vorsitzender im Naturschutzbeirat beim Rhein-Kreis Neuss.
Also insofern bin ich in doppelter Funktion, was die Denkmalpflege anbetrifft, angesprochen. Und da ich ja natürlich auch immer in dem Konfliktfeld lebe zwischen meinen biologischen Vorlieben, ich habe also auch Biologie studiert, und der Tatsache, dass man eben auch die Denkmalpflege einhalten muss, also dann gibt es immer diesen Konflikt zwischen Naturschutz und Landschaftspflege, der schon lange existiert und wo man also schon länger darüber redet, aber im Grunde nicht richtig weitergekommen ist in der letzten Vergangenheit. Man hat einfach flächenmäßig saniert und dabei den Naturschutz und den Artenschutz eben nicht berücksichtigt. Und das ist eigentlich sehr traurig.
Gerade angesichts des massiven Artensterbens können wir uns das aber überhaupt nicht mehr leisten, erklärt Norbert Grimbach, dem ich anmerken kann, wie ernst ihm die Sache ist. Wir gucken direkt auf die Westmauer, hier ungefähr 8 Meter hoch, und zwar auf den Teil, der gerade neu gemacht wurde, aber trotzdem schön alt aussieht.
Wir stehen hier vor einer Mauergesellschaft, habe ich gelesen. Das finde ich so ein schönes Wort. Wenn Sie mich mal in diese Gesellschaft einführen würden.
Die Pflanzengesellschaft hier an der Mauer, diese Mauerfugengesellschaft, ist in diesem Fall an dieser Stelle hier die Glaskrautflur. Das Glaskraut ist eine wärmeliebende Pflanzenart, die vor allem, ja, mehr, sag ich mal, hier bei uns in der Rheinschiene verbreitet ist und nach Süden hin, sag ich mal, weiter verbreitet ist. Aber hier in unserem Landesbereich ist halt hier die Zonsa Stadtmauer ein ganz besonderer Standort für diese Pflanzengesellschaft.
Die Mauer blüht im Sommer regelrecht auf, erzählen die beiden, denn es sind eigentlich gleich mehrere Pflanzengesellschaften. Zunächst sind da die Moose als Pionierpflanzen und dann rankt es blau, lila oder gelb aus den Mauerfugen und Ritzen. Natternkopf, Glockenblume und immer wieder genügsame Sukkulenten wie der scharfe Mauerpfeffer oder die fette Henne. Sie können mit ihren dicken Blättern auch lange Trockenphasen überstehen. Manchen der Pflanzen werden sogar magische Kräfte nachgesagt.
Es gibt auch ein Dekret, zum Beispiel Karls des Großen, dass man also das Donnerkraut auf die Mauerkrone setzt, weil man glaubte, das würde gegen Blitzschlag und Donner schützen.
Inzwischen ist es wohl andersrum. Das Mauerkraut braucht den Schutz mehr als der Mensch. Thomas Braun hat im Team ökologische Baubegleitung mitgemacht, also Bestandserfassung in Form eines ökologischen Gutachtens, Beratung.
Und halt bestimmte Maßnahmen, konkret hier Entnahme von Material und Sicherung an anderer Stelle. Und das haben wir hinterher wieder aufgebracht und eingebracht.
Okay, also ich muss es mir noch mal vorstellen. Sie kommen hier vorher lang, gucken sich die Steine an, oder?
Wir haben einmal diesen Sims. Das ist da eigentlich, wo der Laufgang für den Wehrgang geplant war. Und die Mauerkrone, da hatten wir Erdmaterial mit Pflanzen als Auflage. Man sieht das auch auf dem anderen Abschnitt hier ganz gut. Da gibt es so eine Erdabdeckung, die wurde ganz gezielt auch aufgebracht als natürlicher Frostschutz für die Mauer. Und da haben wir halt Material entnommen. Das heißt, sowohl das Erdsubstrat mit den Pflanzen, mit der Vegetation, die da drauf war, und haben das zwischengelagert. Das heißt, der Bewuchs mit Moosen und Flechten und auch mit Gefäßpflanzen zum Teil, der ist halt so wieder eingebaut worden, dass die weiter wachsen können.
Die haben es gar nicht gemerkt im besten Fall.
Im besten Fall haben sie es nicht gemerkt. Ja, so kann man es ein Stück weit. Also wir haben uns gewundert, als der erste Abschnitt wieder fertig gemauert war und wir hier nach ein paar Wochen hinkamen, waren manche Pflanzenarten, also Keimlinge von Gefäßpflanzen, waren schon wieder gekeimt und die Entwicklung ging wieder von vorne los sozusagen.
In anderen Worten, es hat geklappt.
Es hat geklappt, ja.
Ja, das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlussbild. Wir drei stehen, eine schöne Erfolgsgeschichte im Herzen, gemeinsam mit den geretteten Arten in der Abendsonne, die sich friedlich hinter alten Zonser Steinen herabsenkt. Leider ergibt sich schon wenige Meter weiter ein ganz anderes Bild. Da ist immer noch die Westmauer, aber ganz anders saniert.
Hier sieht man, wie es nicht sein soll. Sie sehen schon im gesamten Bild, die Mauer ist perfekt saniert und man friert vor Gemütlichkeit.
Die Steine sind sauber, die Fugen dicht. Hier bröselt kein Kalkmörtel, hier wächst kein Moos, überhaupt kein Grün. Und es gibt auch sonst keine Löcher oder Ritzen in der Mauer, wo Schnecken, Wildbienen oder andere Tiere Platz zum Leben hätten.
Keiner käme auf die Idee, sagen wir mal, eine niederrheinische Truhe so zu sanieren, dass sie anschließend aussieht, als käme sie irgendwo aus dem Möbelgeschäft. Das würde keiner machen, kein Restaurator. Und genau deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese anderen Aspekte, die wir jetzt genannt haben, auch die biologischen Aspekte, dass man die mit berücksichtigt und eben nicht flächenmäßig so, ich sag jetzt mal, es ist zwar hart, aber so großflächig und brutal das alles saniert und perfekt macht. Das ist nicht okay.
Ein bisschen wie so ein Hollywood-Gebiss.
Genau. Das braucht kein Mensch. Es war teilweise so, dass alles wegsaniert worden ist an den anderen Mauern. Und dann ist man hingegangen und hat Kübel aufgestellt mit fleißigem Lieschen drin. Vorher blühten an den ganzen Wänden wunderschön die Glockenblume und so weiter. Das wurde wegsaniert und dann kam fleißiges Lieschen. Ich meine, das passt doch nicht zusammen. Das geht nicht.
Steht darin jetzt Einigkeit eigentlich?
Es ist ein ganz schweres Geschäft. Es ist von der Sache her ist es halt so, dass hier jetzt die Stadt Dormagen mit den Mitarbeitern, die jetzt sozusagen dafür zuständig sind, die sind jetzt mehr oder weniger auf das Thema aufmerksam gemacht worden. Ja. Und wenn man jetzt aber woanders hinkommt, wenn es eine andere Zuständigkeit ist, egal wer, egal wo, dann fängt man wieder bei Null an.
Ja, das ist jetzt ein ziemlich spannender Punkt, finde ich. Und den würde ich natürlich auch gern mit Jürgen Waldeck vom Förderverein Denkmalschutz in der Stadt Zons besprechen. Wir hatten es eben schon so ein bisschen angerissen, Herr Waldeck. Sie mussten da offenbar noch mal dicke Bretter bohren. Zumindest im Lauf der Zeit, scheint mir. Was hat bei früheren Sanierungen dagegen gesprochen, dass man Pflanzen und Tiere mitdenkt? Oder hatte man die einfach überhaupt nicht auf dem Schirm?
Zumindest hatte man sie nicht so klar auf dem Schirm, wie es eben letztendlich auch durch die Erkenntnisse der biologischen Stationen dann gekommen sind. Es gab immer schon mal einzelne Stellen, es gab auch sogar schon mal Führungen, wenn ich mich noch erinnere, auch durch den Herrn Braun, an welchen Stellen der Stadtmauer besondere Pflanzen und Gewächse vorkommen. Aber es war halt nie so konkret auf einen Punkt an einer Mauer oder am Mauerbereich bezogen. Und bei der ersten Sanierung, wir waren natürlich alle froh, dass überhaupt saniert wurde, dass wir die Gelder bekommen haben.
Dass die Steine nicht auf den Kopf fielen.
Dass die Steine nicht auf den Kopf fielen, natürlich auch. Dann waren wir eigentlich immer alle ganz froh, dass endlich eine Sanierung erfolgte. Und da war die Erkenntnis, denke ich, auch nicht so da. Der Herr Grimbach war sicherlich einer der wenigen, ich kenne ihn auch persönlich schon lange, auch aus der Denkmalpflege früher, der immer wieder das Thema angesprochen hat. Aber es war letztendlich, vielleicht wäre es sogar förderschädlich gewesen, ich weiß es nicht. Es war nicht so in der Diskussion. Ja. Erst durch diese, sagen wir mal, glatte Sanierung, wo ich
vieles dann so auf,
ja. Fiel es dann natürlich deutlich auf und dann, wie gesagt, kamen die Erkenntnisse der Biologen, das Gutachten und so weiter eigentlich zu dem eindeutigen Punkt, wir können es nicht mehr anders machen und das ist auch richtig so.
Und was war denn in dieser ökologischen Sanierung jetzt die größte Herausforderung eigentlich?
Also man konnte ja nicht groß glatt sanieren, man konnte nicht mit irgendwelchen Dampfstrahlreinigern an so eine Sache rangehen, sondern man musste ja wirklich sich fast jeden Stein angucken und dann in Absprache mit den Biologen eben sagen, so, ne, können wir die Gewächse und die Pflanzen ausgliedern oder können wir da glatt sanieren oder müssen wir da ganz vorsichtig rangehen.
Das ist ein hoher kommunikativer Aufwand.
Viel aufwendiger, auch finanziell natürlich, aber auch vor allen Dingen in den Erkenntnissen, ne, was die man da gewinnt. Ne.
Interessanterweise ist ja die Nordrhein-Westfalen-Stiftung auch an früheren Sanierungen in Zons beteiligt gewesen. Die Stadtmühle, die mittelalterliche und auch bei diesem sauber sanierten Teil der Westmauer. Ich habe darüber auch mit Jens Spiegelberg gesprochen, Abteilungsleiter Naturschutz in der NRW-Stiftung. Denn diese Zonser Denkmalpflegeförderung war auch in der Stiftung erstmals ressortübergreifend. Also Frage, passiert das inzwischen häufiger, dass Denkmalpflege zusammengedacht wird mit Naturschutz und Artenschutz?
Also es ist im Kommen, allerdings ist das auch immer eine Kostenfrage. Also natürlich sieht man auch hier an dem Projekt, es wurde ein sehr umfangreiches ökologisches Gutachten im Vorfeld erstellt. Die Leute, ja, die das machen, müssen entsprechend bezahlt werden. Und gerade bei Sanierungen, wo die Mittel eh schon knapp sind, fällt dann der Naturschutz eben einfach unter den Tisch. Und das ist natürlich sehr schade. Da muss man dann eben auch gucken von Politikseite aus, inwieweit es da für Mittel gibt, um eben sowas auch zu ermöglichen.
Dann lassen Sie uns über die Förderung sprechen. Wie hoch war die Finanzierung in diesem Fall?
Also jetzt für das aktuelle Projekt, das beläuft sich auf Gesamtkosten von etwas über 300.000 Euro. Und wir als NRW-Stiftung tragen davon 40.000 Euro. Die restlichen Mittel sind dann im geringeren Teil Eigenmittel des Vereines. Die Stadt selbst ist mit etwas über 110.000 Euro beteiligt und das BKM mit rund 144.000 Euro.
Also BKM, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Topf ist das dann. Vielleicht einmal noch eine kurze Einordnung, warum das der NRW-Stiftung jetzt so wichtig war, also dieser Teil Artenschutz an der Mauer. Was war Ihnen besonders wichtig?
Also es ist einfach so, dass solche Standorte wie Stadtmauern sehr, sehr seltene Habitate darstellen. Also Lebensräume für Arten, die wir sonst nirgendwo anders mehr finden. Und auch wenn es eben kleine Bereiche nur sind, die wir dort schützen können, ist es für diese Arten eben ganz elementar wichtig, dass sie dort weiter existieren können. Und von daher ist der Naturschutz alleine nicht genüge getan, wenn wir große Landschaften irgendwie ins Auge fassen und da großflächig Schutzmaßnahmen durchführen. Das ist auch erforderlich, aber wir müssen eben auch solche Extremstandorte in Betracht ziehen, um dort diese seltenen Arten zu schützen, auch aus Gründen einfach der Biodiversität.
Denn, das hat Jens Spiegelberg auch nochmal betont, diese Arten, die sich da in Jahrhunderten angesiedelt haben, die kommen nicht mal eben wieder. Also wenn die wegsaniert sind, dann sind die auch erstmal fort. Herr Waldeck, bevor man was schützen will oder schützen kann, muss man es ja auch erstmal kennen und wissen, dass da was zu schützen ist. Sind die Zonser selbst denn vertraut mit den Mitbewohnern, also diesen Mauergesellschaften?
Also das glaube ich noch nicht so sehr. Wie gesagt, bis auf einige Fachleute ist, glaube ich, die Erkenntnis bei der Bevölkerung noch nicht so angekommen. Insofern wird es spannend sein, jetzt mal zu sehen. Die Sanierung ist ja vor kurzem abgeschlossen. Wird man natürlich mal auf die Reaktionen der Zoonzer, aber natürlich auch der vielen Touristen und Besucher gespannt sein. Denn es sieht halt einmal an einem Mauerteil, an einer durchgehenden Mauer sehr, sehr unterschiedlich aus. Das haben wir ja eben gehört. Wir wollen ja über eine Infotafel und über Broschüre nochmal auf die ganze Problematik hinweisen.
Ja, was ist denn da geplant? Sie wollen ja nochmal informieren über die Arten, die es da gibt.
Genau, ne? Und auch vor allen Dingen, warum, sagen wir mal, nicht sauber saniert wurde, nach landläufigen Begriffen. Ne? Damit da wirklich auch die Erkenntnis da ist. Also nicht heißt, haben die mittendrin aufgehört mit den Arbeiten. So sieht es ja teilweise aus, wenn man einfach so davor steht. Und warum das eben der Fall ist.
Ja.
Und wir hoffen, dass wir dann, die Touristen und die Zoonzer sind ja dann sehr interessiert. Es geht ja auch darum, wenn auch nicht von heute auf morgen, wie geht's weiter? Ne? Mauersanierung hört ja da nicht auf. Wir haben eine sehr große Mauer rundherum. Die Westmauer geht auf der anderen Seite weiter. Da ist er auch vor 40 Jahren zuletzt saniert worden. Und die Erkenntnisse sollen natürlich auch bei den weiteren Sanierungen dann eine Rolle spielen, ganz klar.
Sie haben ja durch Ihr Engagement, Herr Waldeck, das Ohr auch immer ganz nah an dem, was die Leute dann so sagen oder auch was die Touristen vielleicht so sagen. Was kriegen Sie da mit? Also wie kommt sowas an in so die Sanierungsarten? Weil Sie machen das ja schon jetzt einige Jahre und haben da vielleicht Reaktionen mitgenommen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die Leute sind froh. Wenn ich das Beispiel Mühle jetzt nehme, das war das erste große Projekt, was wir mit der NRW-Stiftung gemacht haben. Da sind die Leute natürlich begeistert. Sie sind immer schon begeistert, dass sie überhaupt noch mal die alte Mühle sich angucken können von innen mit der gesamten alten Holztechnik. Der einzige Turm, der eben auch in Zoons begangen werden kann. Und als dann die Sanierung anstand und es fertig war, da waren die Leute natürlich schon begeistert. Die Mauer ist natürlich für viele Touristen, naja gut, eine Mauer ist halt eine Mauer, eine Stadtbefestigung. Wie gesagt, man wird sehen, wie die Reaktionen auf die unterschiedlichen Sanierungen sind. Aber ich denke schon, wenn die Erkenntnisse kommen, dass die Leute, die vielen Besucher, die wir hier haben, auch die Erkenntnisse zum Naturschutz mitnehmen.
Was nehmen Sie selbst mit? Was haben Sie durch diese neue Erfahrung gelernt?
Ich fand es total spannend. Ich war selber ja beruflich die letzten Jahre Denkmalschutzbeauftragter bei der Stadt Dormagen, habe also die Mühlensanierungen auch hautnah mitgekriegt und geleitet und bin dann eben ehrenamtlich, habe ich mich weiter engagiert. Und es ist spannend, diese Entwicklung so zu sehen. Wie gesagt, man hat vor 10, 15 Jahren schon über einige seltene Pflanzen an der Mauer gesprochen, aber da ging es eigentlich eher darum, dass Efeu zum Beispiel mit den Wurzeln die Mauern eher zerstört. Da musste man aufpassen, dass nicht zu viel Efeu wächst. Da haben wir immer geguckt, dass wir das Efeu runterholen. Und wie sich das dann so jetzt bis hin zu den Schnecken und anderen Arten entwickelt, ich finde es total spannend.
Ich würde gerne noch mal kurz hinter die Mauern gucken, denn ich habe in Zoons nicht ausschließlich an der Westmauer gestanden und da zugehört und was gelernt. Ich habe auch eine feine kleine Führung bekommen.
Ja, mein Name ist Christiane Schneider und ich bin 60 Jahre und wohne auch seit 60 Jahren schon hier in Zoons. Ich finde es toll, hier in der Stadt zu wohnen. Ich wohne innerhalb der Mauern und das ist schützend, so wie früher im Mittelalter auch schützend gewesen sein muss. Und man kennt sich hier, ich kenne alle und ich denke mir auch, die meisten kennen mich auch. Ich bin seit 25 Jahren Touristenführerin hier und mache das gerne, sehr, sehr gerne.
Wir streifen erstmal weiter an der Mauer entlang, hier noch unsaniert und sehr urwüchsig. An manchen Stellen sind die Mauern bis zu 3 Meter dick, sehr stabil gebaut. Im 14. Jahrhundert musste man sich schließlich verteidigen. Wogegen eigentlich?
Hier wurde immer wieder belagert. Logischerweise hat man damals hier versucht, die Stadt einzunehmen, weil hier wurden die Zölle erhoben. Ursprünglich war Friedrich von Saverden derjenige, der den Rheinzoll von Neuss nach Zoons transferiert hat und hat gesagt, also das bietet sich hier so hervorragend an. Gerade wo der Rhein so einen kleinen Knick machte, hat man also innerhalb dieses Knicks halt diese Festungsanlage gebaut und hat hier von der Schifffahrt die Zölle einkassiert.
Christiane Schneider erzählt, dass auch die dunklen Basaltsteine der Stadtmauer über den Rhein geschippert kamen, aus Unkel, flussaufwärts gelegen. Fast alles hier ist noch original aus dem 14. Jahrhundert.
Wir gehen jetzt gleich zum Krötsche-Turm. Also die Krötsch heißt eigentlich eine alte, weinende, jammernde Frau.
Oh, das ist nicht so nett.
Nee, ist auch nicht so nett. Der Krötscheturm, der diente damals im Mittelalter schon mal als Herberge für diejenigen, die mit der Pest infiziert wurden. Man hatte ja relativ wenig Platz. Dann hat man diesen alten Turm genommen und hat die Leute dann 3-4 Tage da isoliert reingelegt. bis sie gestorben sind.
Das war sozusagen der vorgezogene Friedhof.
So ist es, genau. So, wir sind jetzt hier am Hohen Örtchen. Man sieht ja auch, ne? Der Ort geht so ein kleines bisschen nach oben. Hier hat man, sobald also die Fluten kamen, sobald Überschwemmungen waren, hat man hier die Schweine hingetrieben, weil die durften sich ja auf gar keinen Fall erkälten.
Mit Schweinen haben's die Zoonser. Direkt am Ortseingang kommt man am Schweinebrunnen vorbei. Der steht für eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert und handelt von Schweineraub, einem fiesen Erzbischof und mutigen Zoonsern, die um ihr Recht kämpfen. Unbedingt nachlesen. Das Zusammenleben in Zoons, scheint mir, hat auch heute noch eine besondere Atmosphäre.
Gibt es so ein, die draußen außerhalb der Mauer Zoonser und die innerhalb der Mauer Zoonser?
Haben Sie gut erkannt, ja, das gibt's.
Also die Echten sind in der Mauer.
Ja, würde ich so sagen. Also die Altstädter, die sagen halt, draußen ist die Siedlung.
Wir schlendern durch sehr enge Gassen und dann an einer nur halbhohen Stadtmauer vorbei. Die hatte mal eine Flut eingedrückt und weil man die plötzliche Aussicht und das Licht ganz schön fand, hat man's so gelassen. Belagerungen waren da ja auch nicht mehr so in Mode, sagt Christiane Schneider. Wobei, in neuer Form gibt's die ja bis heute irgendwie.
Und wenn das im Sommer, wenn hier so touristische Massen durchgespült werden, kann man ja fast sagen, die ja auch immer neugierig gucken und so, wie ist das dann?
Für mich ist es überhaupt kein Problem. Also ich wohne in der Seitenstraße. Die meisten Besucher, die gehen letztendlich eine Tangente. Die gehen vom Rheinturm bis zum Schlossplatz, da wo das Museum ist und wo die Residenz ist. Und dann gehen die von da aus nochmal zum Schweinebrunnen und dann gegebenenfalls wieder genau die Strecke zurück. Manchmal auch außenrum, was super schön ist. Aber ganz, ganz selten gehen die kleinen Gässchen.
Während wir die schmalen Straßen mit den Reihen alter Häuser begutachten, kommt das Thema Feuerschutz auf. Denn hier ist ja alles sehr kostbar und sehr dicht beieinander. Also vermutlich ein großes Thema, die Feuergefahr.
Ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Wir haben zum Beispiel, wenn hier Matthäusmarkt ist im September, da kommt die Feuerwehr hier durch und guckt nach, ob auch wirklich die Abstände gewährt sind. Ne, dass also die Feuerwehr möglichst schnell vor Ort sein kann, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht. Und das ist sehr wichtig. Ne? Denn Sie können sich vorstellen, wenn hier ein Haus brennt, dann brennt natürlich das Nachbarhaus links und rechts. Ne?
Stimmt. Nur das Schloss, Schloss Friedestrom, das steht für sich. Auch hier ein Ort voller Geschichte und der Ort, an dem es ja begann mit der Zollfeste Zoons.
In nomine sancti et individui trinitatis. Amen.
650 Jahre ist das her und dieses Jubiläum wird in Zoons natürlich besonders gefeiert. Es gibt ein großes Fest Mitte August. Und wenn man lieber in ruhigen Momenten herkommen möchte, um alte Mauersteine, seltene Pflanzen und gut versteckte Schnecken zu besuchen?
Also während der Woche würde ich sagen, von Mittwoch bis Freitag ist auf jeden Fall ganz gut, hier hinzukommen. Klar, die Cafés oder Restaurants, die haben schon geöffnet. Aber am Wochenende ist natürlich ziemlich viel, sobald die Sonne scheint.
Vielen, vielen Dank, Frau Schneider. Gerne. Das war super.
Ja, schön. Freut mich.
Ja, Herr Waldeck, ich habe mir ein paar Termine notiert, an denen richtig was geboten wird in Zoons. Vielleicht können Sie dazu jeweils mal einen kurzen Satz sagen. Immer am Pfingstmontag, diesmal ist das der 29. Mai, Mühlentag, Zoonser Windmühle.
Die Mühle, die ist generell am Wochenende zwar auch geöffnet, aber an diesem Tag eben durchgehend bei freiem Eintritt geöffnet. Wir versuchen auch immer wieder einen Fachmann, einen Müller zu kriegen, der noch einiges zum Handwerk erklärt. Also da ist auf jeden Fall wieder einiges geboten, ja.
12. 13. August. Festwochenende, 650 Jahre Zoons.
Wir wollen versuchen, die verschiedenen Zeitepochen der Zoonser Entwicklung darzustellen, eben in den 650 Jahren mit einem großen Festumzug von Historie bis zur Neuzeit. Was dann sonst noch an dem Wochenende geplant ist, müssen wir noch mal schauen. Aber generell ist es so, dass alle Veranstaltungen in diesem Jahr so ein bisschen unter dem Motto stehen, 650 Jahre, und sich darauf beziehen.
Darauf sind wir auf jeden Fall stolz. Die Fanfaren geblasen, das ja, höre ich genau. Jetzt schon. Und eins ist auch wiederkehrend, das Matthäusfest, das hatte Frau Schneider auch gerade schon erwähnt, 16. September ist das in diesem Jahr. Was passiert da?
Der Matthäusmarkt ist eigentlich auch entstanden aus der Verleihung der Stadtrechte und damit auch der Marktrechte damals, dass immer am heiligen Tag des St. Matthäus vor oder danach ein Markt von allen verkäuflichen Sachen gehalten werde. Das steht auch in der Stadterhebungsurkunde so drin. Das haben wir 1980 zum ersten Mal zum Anlass genommen, einen Kunsthandwerkermarkt zusammen mit einem historischen Ritterturnier. und mit Musikanten und so weiter wieder aufleben zu lassen.
So richtig Mittelaltermarkt. Zum Schluss, Herr Waldeck, was wünschen Sie sich für Zoos, für ja diesen besonderen Lebensraum, für Menschen, aber eben auch für Tiere und Pflanzen?
Ja, im Grunde wollen wir natürlich alle, dass es möglichst erhalten bleibt. Aber natürlich ist es auch wichtig in der heutigen Zeit, und dann reden wir eben immer wieder über Gelder, diese Häuser, diese Mauern, diese Türme auch zu erhalten. Jüngere als Nachfolge in Vereinen und so weiter anzusprechen, ist leider nicht ganz so einfach. Aber es kommen ja auch viele Leute nach Zoos, kaufen die alten Häuser und engagieren sich dann auch in Zoos, sind sich auch dessen bewusst. Also ich hoffe doch, dass auch in 100 Jahren Zoos noch so bleibt, also in 750 Jahren, wie es in 650 Jahren gelaufen ist.
Jürgen Waldeck, Geschäftsführer im Förderverein Denkmalschutz der Stadt Zoos. Ich drücke Ihnen jedenfalls alle Daumen, dass das alles gut klappt und bedanke mich, dass Sie hier im Studio waren.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
Und mein Dank geht auch an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es diesen Podcast gibt. Natürlich auch, dass es die NRW-Stiftung gibt. Vielleicht machen Sie auch einfach mit und werden Mitglied im Förderverein. Das ist ganz einfach. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.